Ja, also heute geht es um die Marienkirchen, die sich um den Heiligen Bezirk herum befinden. Wir werden auch sehen, wie die muslimischen Traditionen das aufgreifen und wie de facto die Tradition von der Westmauer, der Klagemauer, eigentlich eine jüdische Parallele zu diesen Traditionen ist. Ich fange erstmal an, ein paar Bilder zu zeigen. Ja, wir hatten schon beim letzten Mal die Madeba-Karte gesehen. Hier in der Mitte die Auferstehungskirche. Und jetzt interessieren uns zwei andere Kirchen. Wir hatten ja gesagt, der heilige Bezirk, wo der Tempel gestanden hatte, ist völlig unproportional klein dargestellt, wohl dieser gelbe Fleck hier. Daneben ist das östliche Stadttor. Und hier an dem roten Dach erkennbar befindet sich eine Kirche, das ist direkt an der Nordostecke des Heiligen Bezirks. Und man sieht auch noch eine große Kirche hier, die genau wie die Auferstehungskirche an dem Cardo beginnt, aber dann in die umgekehrte Richtung nach Osten, eben in Richtung des Heiligen Bezirks geht. Mit diesen beiden Kirchen werden wir uns ein bisschen näher befassen. Die eine befindet sich an der Stelle, wir sehen hier nochmal das Modell hier von Jerusalem aus der Zeit des Zweiten Tempels, wo die Bethesda-Teiche waren. Ein Doppelteich, der sich an der Nordostecke des Tempelbezirks befand. Hier daneben die Antonia, die Burg, die die Nordwestecke bewachte und das Tempelgebäude zu sehen. Und das sind, was man in heutigen Ausgrabungen noch sehen, die tiefen Gewölbe in diese Teiche hinein, auf denen dann schließlich die Kirchen errichtet worden sind. Heute sieht das so aus, dass wir also hier die Überreste, die Apsis der Kreuzfahrerkirche, die auf dem Teich stand, hat ein Stück dahinter, etwa hier ist die Apsis zu sehen, war die byzantinische Kirche, die also größer war. Und in der Kreuzfahrerzeit gab es zwei Kirchen, nämlich diese, von der nur noch die Apsis steht, und hier die St. Anna-Kirche, die noch eine der wenigen Kreuzfahrerkirchen ist, die noch vollständig steht. So sieht sie von innen aus. Sie war ursprünglich sicher auch bemalt, aber ansonsten ist das Innere so erhalten geblieben. Und in der Krypta, wie wir dann gleich hören werden, da wird der Ort der Geburt Marias verehrt. Von der zweiten Kirche ist so gut wie nichts übrig geblieben. Die Kirche, die wir gerade am Cardo gesehen haben, die Nea-Kirche. Wir müssen uns also hier, haben wir den Cardo angedeutet, ein Stück weiter hier rüber wäre die Auferstehungskirche. Und hier also eine Kirche mit einem großen Vorhof, Narthex und dann ein riesiges Kirchenschiff, das eben auch hier an dieser Stelle ein Tal überwinden musste, wie das aufgeschüttet worden ist, werden wir auch gleich in den Quellen hören. Die Kirche ist irgendwann in der späten byzantinischen Zeit wohl zerstört worden und im Gegensatz zu den meisten anderen Kirchen nie wieder aufgebaut worden. Und man wusste eigentlich bis in die 1970er Jahre gar nicht, wo sie genau gelegen hat. Und erst bei den Ausgrabungen im jüdischen Viertel nach 1967 hat man zumindest die Überreste der Apsis davon gefunden. Also es gibt noch einen zweiten Teil von der Apsis, den man in der heutigen Stadtmauer entdeckt hat. Das ist also die ganze Pracht, die von der Nea-Kirche übrig geblieben ist. Ja, soweit die Bilder. Herr Haller, Sie hatten sich gemeldet.
Ja, nur eine ganz kurze Frage. Die Teiche, Bethesda-Teiche sahen da eben aus, als lägen sie völlig frei, ohne jegliche Bebauung rundherum. War das so oder ist es einfach nur das, was man rekonstruieren konnte, dass man das gezeigt hat, nenne es nicht?
Nein, die waren wohl auch. Und das war zu der Zeit wohl wirklich Stadtrand und da war vermutlich noch nicht viel Bebauung. Das war sozusagen das nördliche Ende von Jerusalem. Ja, was wissen wir sozusagen, was an den Kirchen verehrt worden ist? Die Teiche von Bethesda sind aus dem Neuen Testament bekannt, aus Johannes 5, wo erzählt wird, dass Jesus dort einen Gelähmten geheilt hat. Und dort wird auch erzählt, dass diesen Teichen heilende Kraft zugeschrieben wird, dass sie immer mal wieder aufwallen, die Wasser, und derjenige von den Kranken, dem es als erstem gelingt, in das Wasser zu kommen, der wurde geheilt. Und darum waren natürlich viele Kranke dort, die versucht haben, ihre Chance zu ergreifen. Und es war auch ein Gelähmter da, der als Gelähmter ziemlich logisch es nie geschafft hat, der Erste zu sein, um dort geheilt zu werden. Und der dann Jesus bittet, geheilt zu werden und dann auch seine Bahre aufnehmen und weggehen kann. Also von daher ist eigentlich am naheliegendsten, dass dort eine Kirche zur Erinnerung an dieses Heilungswunder Jesu existiert wird. Und das ist auch wohl das, was als erstes da war. Wir hören von dem ersten Pilger, von dem wir einen Text haben, von dem Pilger von Bordeaux, 334. Der schreibt, mehr im Innern der Stadt, also inzwischen ist die Stadt eben ja schon weiter ausgebaut und dort sind schon Bauten. Mehr im Innern der Stadt sind Zwillingsbecken mit 5 Säulenhallen, die Bethsaida genannt werden. Das ist wahrscheinlich eine Frage, wie man sozusagen die hebräischen Konsonanten vokalisieren muss. Schließlich wird es eher zu Bethesda in den Haupttraditionen. Dort wurden langjährige Kranke geheilt. Diese Becken haben aber Wasser, das in der Weise einer Scharlachmuschel aufgewühlt ist. Und 200 Jahre später hören wir aber von Theodosius, der über die Orte des Heiligen Landes schreibt, die Kirche der Herrin Maria neben dem Schafteich, wo der Herr Christus den Gelähmten geheilt hat, dessen Bett noch dort ist. Also einerseits erinnert man sich immer noch an die Heilung des Gelähmten, aber es wird auch von einer Kirche der Herrin Maria gesprochen. Und so beschreibt es auch 50 Jahre später der Pilger von Piacenza. Wieder in die Stadt zurückgekehrt, begaben wir uns zum Schwimmbecken, das 5 Säulenhallen hat. Und auf einer von diesen ist die Basilika der Heiligen Maria, in der viele Wunder geschehen. Und von all diesen Texten wissen wir eigentlich gar nicht, warum diese Kirche Maria geweiht ist oder ob es ein spezifisches Ereignis gibt, mit dem sie verbunden ist. Da erfahren wir mehr aus einem Hymnus des Sophronius, des Patriarchen von Jerusalem zur Zeit der muslimischen Eroberung, der von diesem Ort schreibt: Zum heiligen Schafteich komme ich, wo die glorreiche Anna Marien gebar. Unter das Heiligtum steigend, das Heiligtum der allerheiligsten Gottesmutter, möchte ich küssend umfangen die Wände, die mir so lieb sind. Wohlan denn, umsonst gehe ich hinüber, auf der mittleren Agora wandelnd, wo in der Wohnung der Eltern die Königsjungfrau geboren wurde. Jenes Bett vom Boden aufzuheben, ist der Gelähmte hingegangen, gesund auf Geheiß des Logos. Den Grund, also die Basis, etwas wirklich Topografisches, nicht der Grund im Sinne von Ursache, möchte ich sehen. Also hier haben wir zum ersten Mal von einer Tradition, die sagt, dass an diesem Ort Maria geboren ist. Und es scheint andererseits aber auch, dass die Kirche offensichtlich in keinem so guten Zustand ist und nicht so einfach besichtigt werden kann. Denn Sophronius schreibt ja, dass er das Heiligtum küssend umfangen möchte, das also offensichtlich nicht möglich ist. Und auch schreibt, dass er umsonst hinübergeht. Wahrscheinlich hat das was zu tun mit dem Einfall der Perser 614, der sassanidischen Perser, das ist vor der Zeit der islamischen Herrschaft, die im Rahmen der dauernden Grenzstreitigkeiten zwischen Byzanz und dem Persischen Reich Jerusalem erobert haben und wo wohl ziemlich viel Schaden an vielen Kirchen angerichtet worden ist. Manche Berichte auch von vielen Christen, die umgekommen sind, erzählen. Also das hören wir von dieser Kirche an den Teichen von Bethesda, die mit der Geburt Marias verbunden wird. Von der Neakirche haben wir einen recht ausführlichen Bericht von Prokopius von Caesarea, der uns berichtet, dass der Kaiser Justinian diese Kirche gebaut hat. Justinian war noch der, eigentlich so der letzte oströmische Kaiser, dem es gelungen war, noch mal über fast das ganze Gebiet des ursprünglichen Römischen Reiches zu herrschen. Und Justinian war es offensichtlich wichtig, sich eindrucksvoll auch in Jerusalem zu verewigen. Und wir konnten es ja auch gerade auf der Madebar-Karte sehen. Die Kirche, die er bauen lässt, versucht in ihrer Größe und in ihrer Lage schon auch der Kirche, die Konstantin gebaut hat, der Auferstehungskirche Konkurrenz zu machen, zu zeigen, dass er eine mindestens genauso große Kirche bauen kann. Aber wie wir gleich in dem Baubericht des Prokopius sehen werden, ging es Justinian wohl nicht nur darum, sich mit Konstantin in eine Reihe zu setzen, sondern er hat mit diesem Bau der Kirche auch in gewisser Weise einen neuen Tempelbau vollzogen. Manches an der Beschreibung erinnert an die Beschreibung des Baus des herodianischen Tempels und sogar auch des salomonischen. Ja, also Prokopius schreibt, in Jerusalem aber weihte er, Justinian, der Gottesmutter ein Heiligtum, mit dem man kein anderes vergleichen kann. Die Einwohner nennen es die neue Kirche, eben die Nea. Weil es ja schon eine Marienkirche gibt, darum wird sie die neue Marienkirche genannt. Bevor ich jetzt ihr Aussehen beschreibe, schicke ich voraus, dass diese Stadt größtenteils hügelig ist. Die Hügel aber nicht aus weichem Erdreich bestehen, sondern rau und felsig schroff ansteigen, wobei die Gassen wie Leitern von der Höhe zur Erde herabsteigen. Alle anderen Gebäude der Stadt liegen auf einem einzigen Platz, entweder auf dem Gipfel eines Hügels oder auf dem freien Gelände in der Ebene. Nur die genannte Kirche macht davon eine Ausnahme. Kaiser Justinian befahl nämlich, sie auf einem herausragenden Hügel zu errichten und bestimmte neben vielem anderen ihre Breite und Länge. Nun genügte aber der Hügel nicht für das Bauwerk, wie es der Herrscher befohlen hatte. Es fehlte vielmehr dazu gegen Süden und Osten der Platz für einen Viertel des Heiligtums, wo die Priester ihre gottesdienstlichen Handlungen zu verrichtet haben. Deshalb verfielen die mit der Arbeit beauftragten Baumeister auf folgende Lösung. Sie legten die Grundmauern auf den äußersten Rand der ebenen Fläche und schufen ein Bauwerk, das mit dem Hügel zusammen aufsteigt. Sobald sie nun damit oben die Berghöhe erreicht hatten, setzten sie Bögen auf die Mauern und verbanden das Bauwerk mit dem übrigen Boden des Heiligtums. So steht das Heiligtum teils auf festem Felsengrund, teils schwebt es in der Höhe, nachdem des Kaisers Macht den Hügel erweitert hat. Die bei diesem Bau verwendeten Steine haben nicht die normale Größe. Im Kampf gegen die natürliche Beschaffenheit des Platzes und voll eifrigen Bemühens, eine dem Berg entsprechende Höhe zu erreichen, gingen nämlich die Baumeister von allen bisherigen Gewohnheiten ab und trafen eigenartige, bisher noch gänzlich unbekannte Maßnahmen. Sie ließen aus den himmelhohen Bergen im Raume vor der Stadt mächtige Steine brechen, kunstgerecht glätten und dann auf folgende Weise Art heranschaffen. Wagen, so groß wie die Felsstücke, wurden gebaut und jeweils mit einem Quader beladen, wobei dann je 40 vom Kaiser mit besonderer Sorgfalt ausgewählte Ochsen den Stein auf dem Gefährt heranschafften. Doch da die in die Stadt führenden Wege für die Wagen nicht genügten, brach man weithin die Berge aus und machte sie für die herankommenden Wagen befahrbar. Die Kirche aber bekam auf solche Art die Ausmaße, wie sie der Kaiser wünschte. Also Prokopius will hier wirklich die Außergewöhnlichkeit der Kirche zeigen und eben auch hinsichtlich der Topografie, dass man hier Täler überwinden musste, um eine Fläche zu bekommen, die groß genug war, für das ganze Gebäude, dass Steine von weit her herangeholt werden mussten. Man könnte sagen, es ist ihm wichtig, zu zeigen, dass der Kaiser Macht und Ideenreichtum genug hatte, um der Natur zu trotzen und trotzdem diese riesige Kirche hinzusetzen. Und gerade dieses Auffüllen der Täler ist etwas, was uns Josephus Flavius auch in seiner Schilderung des herodianischen Jerusalems und dessen Tempels beschreibt. Und so hat Herodes ja auch, als er den neuen Tempel gebaut hat, das ganze Areal nach Westen, Norden und Süden durch Gewölbe erweitert. Also von daher habe ich das hier als Vergleich dazu gestellt, die Schilderung bei Josephus. Die Stadt war durch drei Mauern befestigt, abgesehen von den Stellen, wo unüberschreitbare Schluchten sie umgaben. Dort genügte nämlich ein einziger Mauerring. Sie war mit einander gegenüberliegenden Teilen auf zwei Hügeln erbaut. Diese trennte eine dazwischen verlaufende Schlucht, an der die dicht gedrängt stehenden Häuser aufhörten. Von den Hügeln ist derjenige, auf dem die Oberstadt liegt, der bei weitem höhere und in der Längsrichtung geradlinigere. Wegen seiner Stärke wurde er vom König David, dem Vater Salomos, des ersten Erbauers des Tempels, Festung genannt. Bei uns dagegen heißt er der obere Markt. Der zweite Hügel, der Akra heißt und die Unterstadt trägt, ist dagegen auf beiden Seiten gekrümmt. Diesem gegenüber lag ein dritter Hügel, von Natur niedriger als die Akra und früher durch eine weitere breite Schlucht von ihr getrennt. Später aber schütteten die Hasmonäer, also die Könige, die vor Herodes geherrscht haben, während der Zeit ihrer Regierung die Schlucht zu, da sie die Stadt mit dem Tempel verbinden wollten. Sie arbeiteten am Gipfel der Akra, um deren Höhe zu verringern, damit das Heiligtum sie überragen möge. Obwohl der Tempel, wie ich schon sagte, auf einem festen Hügel errichtet war, so genügte ursprünglich dessen Grundfläche an der Spitze kaum für das Tempelgebäude und den Altar, da der Hügel ringsum abschüssig war und steil abfiel. Aber der König Salomo, der ja auch der erste Erbauer des Tempels war, befestigte das Gelände an der Ostseite durch eine Mauer. Dann wurde eine einzige Halle auf der Aufschüttung errichtet. Nach den übrigen Seiten hin blieb das Tempelgebäude ungeschützt. Aber in den folgenden Zeiten schüttete das Volk immer mehr Erde an. Dadurch wurde der Hügel auf eine einheitliche Höhe gebracht und somit verbreitert. Man riss auch die Nordmauer nieder und gewann auf diese Weise eine so große Fläche hinzu, wie sie später der gesamte Mauerring um den Tempel einschloss. Zuerst umgaben sie den Hügel an seinem Fuß auf drei Seiten mit Stützmauern und führten damit ein Werk aus, das jede Erwartung übertraf. Hierfür brauchten sie lange Zeiträume und verwendeten ferner alle heiligen Schätze, die von den aus der bewohnten Welt für Gott errichteten Abgaben aufgehäuft worden waren. Dann bauten sie rings um die oben gelegenen Höfe und um den unteren Teil des Heiligtums eine Umfassungsmauer. An den niedrigsten Punkten ihrer Fundamente wurde diese Umfassungsmauer 300 Ellen hoch, an manchen Stellen sogar noch höher aufgeführt. Wie tief die Fundamente eigentlich lagen, trat freilich gar nicht in Erscheinung, da man die Schluchten in der Absicht, die zur Stadt führenden Hohlwege einzuebnen, großenteils zugeschüttet hatte. Für den Bau der Stützmauern wurden 40 Ellen große Felsblöcke verwendet. Die reichlich fließenden Geldmittel und der Ehrgeiz des Volkes führten zu Unternehmungen, die jede Vorstellung übertreffen. Und das Werk, von dem niemand hoffen konnte, dass es ans Ende gelange, wurde durch Beharrlichkeit in langen Zeiträumen erfolgreich abgeschlossen. Also auch hier wird im Grunde genommen die große Anstrengung, fast das Wunder, dass es gelungen ist, das Felsplateau zu erweitern, dargestellt. Josephus ist insofern vielleicht etwas demokratischer, als er sich nicht auf Herodes konzentriert, sondern auch sagt, das Volk hat aufgeschüttet und dadurch deutlich wird, dass es ein gemeinschaftliches Interesse ist und nicht nur der Plan eines Herrschers. Und so ein bisschen habe ich auch gedacht, Prokopius beschreibt ja, dass die großen Steine von mit besonderer Sorgfalt ausgewählten Ochsen herangebracht wurden. Es gibt ja in der hebräischen Bibel auch einige Erzählungen, dass die Bundeslade auf einem Wagen gezogen wird, um nach Jerusalem gebracht zu werden. Und vielleicht ist auch da eine gewisse Assoziation an den Tempel da, weil es eben auch gerade heißt, dass die Ochsen besonders ausgewählt wurden. Also, vermutlich nach ihrer Körperkraft. Aber denn. Ja, also von daher, also die Aufschüttung und die Schaffung eines größeren künstlichen Plateaus, das ist etwas, was der Tempel und die Nea-Marienkirche gemeinsam haben. Und Prokopius beschreibt jetzt weiter die Kirche. Nachdem nun das Heiligtum die entsprechende Breite erhalten hatte, konnte man kein Dach darauf setzen. Darum hielten die Bauleute in allen Gehölzen und Wäldern Umschau, und wenn sie sonst von einem Platze hörten, der mit himmelhohen Bäumen bestanden sein sollte. Endlich fanden sie auch einen ausgedehnten Wald mit riesengroßen Zedern, aus denen sie das Kirchendach zimmerten und ihm eine der Breite und Länge entsprechende Höhe gaben. All dies schuf Kaiser Justinian mit menschlicher Kraft und Kunst. Doch trug zu diesem Unternehmen auch sein Gottvertrauen bei, das ihm Ehre einbrachte und bei diesem seinem Bemühen mitwirkte. Die Kirche brauchte nämlich noch ringsum Säulen, die in ihrem Aussehen der sonstigen Schönheit des Heiligtums entsprachen und groß genug waren, die darauf hohe Last zu tragen. Der Platz aber liegt im Binnenland, weit vom Meer entfernt. Ist dabei, wie gesagt, ringsum von steilen Bergen eingeschlossen und machte es so den Erbauern des Fundaments unmöglich, anderswoher Säulen beizuschaffen. Als sich jedoch der Kaiser wegen dieses Bauproblems bedrückt fühlte, zeigte ihm Gott einen geeigneten Naturstein in den nahen Bergen, wo es fraglich bleibt, ob dieser zuvor schon dort verborgen lag oder sich damals erst bildete. In beiden Fällen kann man nämlich mit gutem Grund die Ursache auf Gott zurückführen. Denn wir Menschen, die wir alles nach unserer schwachen Kraft bemessen, halten vieles für unausführbar. Für Gott aber ist nichts von allem schwierig und unmöglich. So stützen denn überall viele riesige feuerfarbene Säulen die Kirche, die einen innen, die anderen oben, andere wiederum in den Säulenhallen, die rings um das ganze Heiligtum gehen. Außer an der Ostseite. Die zwei, die vor der Kirchentüre stehen, sind so außerordentlich hoch, dass vielleicht keine größeren auf der Erde zu finden sind. Also hier haben wir wie die Schwierigkeiten, das Dach über diesem riesigen Gebäude zu gestalten, überwunden werden. Und es ist eigentlich ziemlich überraschend, dass Prokopius hier von einem Zedernwald spricht, denn Zedern gibt es im Libanon, aber eigentlich nicht im Land Israel. Von daher die Frage, ob sie wirklich vielleicht aus dem Libanon geholt worden sind oder ob es damals vielleicht ja eine Ecke gab, wo Zedern wuchsen. Und das Beschaffen der Säulen wird sogar einem göttlichen Wunder zugeschrieben und besondere Erwähnung finden die besonders hohen Säulen, die vor der Kirchentür stehen. Und das hat mich in einigen Details an die Beschreibung im ersten Königsbuch vom Tempelbau Salomos erinnert. Da haben wir nämlich einmal den Kontakt zu Salomos zu Hiram, dem König von Tyrus, der ja wirklich im Libanon liegt. Es geht ihm nämlich genau darum, Zedern für den Tempel zu bekommen. Und so heißt es, und Salomo ließ Hiram sagen, befiehl nun, dass man aus dem Libanon Zedern für mich fällt. Meine Knechte sollen mit deinen Knechten arbeiten. Den Lohn für deine Knechte werde ich dir geben, ganz wie du bestimmst. Du weißt ja selbst, dass wir niemand haben, der so gut Holz fällen kann wie die Leute von Zedern. Als Hiram die Botschaft Salomos vernahm, freute er sich sehr und rief aus, gepriesen sei heute der Herr, der David einen weisen Sohn als Herrscher über dieses große Volk gegeben hat. Er ließ Salomo sagen, ich habe die Botschaft vernommen, die du an mich gesandt hast, und werde deinen Wunsch nach Zedern und Zypressenholz erfüllen. Dann wird noch ähnlich wie vorher bei Prokopius werden die besonderen Steine erwähnt. Der König ließ mächtige, kostbare Steine brechen, um mit Quadern das Fundament des Tempels zu legen. Und dann kommt die Holztäfelung. So vollendete Salomo den Bau des Hauses. Er täfelte seine Innenwände mit Zedernholz aus. Vom Fußboden bis zu den Balken der Decke ließ er eine Holzvertäfelung anbringen. Und auch er hat besondere Säulen, gerade am Eingang. Er formte die zwei bronzenen Säulen. 18 Ellen betrug die Höhe der einen Säule und ein Band von 12 Ellen umspannte die zweite Säule. Kapitelle krönten die zwei Säulen über dem Wulst, der über das Flechtwerk hinausragte. Granatäpfel waren 200 in Reihen rings um das zweite Kapitell angebracht. Er stellte die Säulen an der Vorhalle des Tempels auf. Die eine Säule stellte er auf die rechte Seite und nannte sie Jachin, die andere stellte er auf die linke Seite und nannte sie Boas. Soweit der salomonische Tempel und auch zum herodianischen Tempel haben wir in Josephus' Schilderung noch weitere parallele Schilderungen über die Säulenhallen auch besonders und die Höhe des Eingangstores. Dieses gewaltigen Fundaments würdig waren auch die darauf errichteten Bauten. Denn alle Säulenhallen waren doppelreihig und ihr Dach ruhte auf 25 Ellen hohen Säulen, von denen jede aus einem einzigen Stück blendend weißen Marmors bestand. Sie waren mit Decken aus Zedernholz oben abgeschlossen. Das kostbare Material, die feine Bearbeitung und das harmonische Gefüge gewährten einen bemerkenswerten Anblick, obwohl die Säulenhallen außen durch kein Werk der Malerei oder der Bildhauerkunst verschönt worden waren. Die Dächer der Säulenhallen, die an der Innenseite der Mauer vor den Schatzkammern standen, ruhten auf besonders schönen und großen Säulen. Die Säulenhallen waren einreihig, gaben aber von der Größe abgesehen denen des unteren Vorhofes nichts nach. Von den Toren waren 9 vollständig mit Gold und Silber überzogen, auch die Türpfosten und die Oberschwelle. Eines aber an der Außenseite des Tempels war aus korinthischem Erz und übertraf an Wert bei weitem die übersilberten und vergoldeten. Die Tore hatten sonst alle die gleiche Größe, nur das jenseits des korinthischen Tores gelegene war viel größer. Dieses Tor öffnete sich vom Frauenvorhof aus östlich gegenüber dem Eingangstor des Tempelgebäudes. Sein Aufbau war 50 Ellen hoch, dazu hatte es 40 Ellen hohe Türen und besonders wertvollen Schmuck, da ziemlich dicke Silber- und Goldbeläge angebracht waren. Ja, also wir sehen in dieser Schilderung der Nea Maria Kirche, die Justinian bauen lässt, dass sie als ein Gegenstück des Tempels, sowohl des salomonischen als auch des herodianischen, gebaut wird. Und das mag durchaus auch sagen, dass Justinian sich in eine Reihe mit Salomo und mit Herodes stellen wird. Aber wir haben immer noch nicht die Frage beantwortet, warum es denn nun gerade eine Marienkirche ist. Und da werden eben auch die Symbolik zwischen Maria und dem Tempel, zu der wir gleich noch kommen, wird da noch eine Rolle spielen. Schließlich haben wir noch, aber erst in der Kreuzfahrerzeit. In den Texten ist das nicht vorher belegt, obwohl es das vielleicht schon oder vermutlich sogar vorher gegeben hat, dass neben diesen beiden Marienkirchen, die sich nahe am Heiligen Bezirk befinden, eine Marientradition auch wirklich mit dem Osttor selber des Heiligen Bezirks verbunden wird. Das beschreibt uns nämlich Sähwulf, gerade einige Jahre nachdem die Kreuzfahrer Jerusalem erobert haben. Dort ist ein Stadttor an der östlichen Seite des Tempels, wo Joachim, der Vater der heiligen Maria, auf Befehl eines Gottesengels seiner Frau Anna entgegeneilte. Durch das gleiche Tor trat der Herr Jesus, von Bethanien herkommend und auf einem Esel sitzend, in die Stadt Jerusalem ein. Denn östlich von diesem Tor liegt ja der Ölberg, von dem es heißt, dass dort Jesus in die Stadt gezogen ist. Das wird uns beim nächsten Mal, wenn wir uns mit dem Ölberg befassen, noch interessieren. Aber hier kommt eben die Tradition der Begegnung der Eltern Marias. Wir hören zum ersten Mal jetzt auch den Namen ihres Vaters Joachim. Und offensichtlich steht da eine Tradition hinter, die bekannt ist, die Saehwulf nicht weiter ausführt. Und da wollen wir jetzt gleich zu kommen, wo diese Traditionen herkommen. Also so viel hätten wir zu den Bauten und ihren Beschreibungen, die Orte, die Maria gewidmet sind, in der Nähe oder direkt am Heiligen Bezirk. Sind dazu Nachfragen, Anmerkungen? Herr Haller.
Kann man heute wissen oder hat man ungefähr rekonstruiert, wie groß die Nähe tatsächlich war?
Man kann es dadurch, dass man die Apsis gefunden hat, hat man ja das östliche Ende gefunden. Und da nach Beschreibungen und eben auch nach der Madeba-Karte das westliche Ende am Cardo war, kommen wir so. Können wir uns die Größe vorstellen, und das ergibt wirklich eine riesige Kirche, die also vom Cardo aus in etwa die Hälfte des heutigen jüdischen Viertels sich hingezogen hat. Also mindestens die Größe der Auferstehungskirche muss man ja wohl geben, wenn nicht sogar mehr. Frau Heretsch.
Ich hätte eine Bitte, vielleicht kann man das Abendbrot vor der Videokonferenz machen. Meine Frage ist, was unterscheidet eigentlich so Kirchen- und Tempelbau? Also jetzt nicht so als theoretische Frage, wir sprechen hier in den Texten ja mal von den Kirchen und auch vom Tempel. Was ist so da der Unterschied? Gibt es den überhaupt?
Eine gute Frage. Es sind beides heilige Orte, ja, in denen man sich versammelt, in denen man auch ja, irgendwo die Gegenwart Gottes verankert. Das Besondere am jüdischen Tempel war sicher, dass er nur an einer Stelle stehen konnte. Eben die Stelle, die Gott ausgewählt hat. Und wir wissen zwar historisch gesehen, dass es auch noch ein paar andere Tempel gegeben hat, aber zumindest theoretisch durfte es keinen anderen geben. Und auch jedenfalls zu Herodes Zeiten gab es auch keinen anderen. Und vielleicht kann man auch noch als weiteren Unterschied, also in dem Sinne, während die Zahl von Kirchen de facto unbegrenzt ist und hat auch sicher was damit zu tun, dass Kirchen natürlich auch Versammlungsräume sind. Nicht jede Kirche ist eine Kirche, die auch an ein heiliges Geschehen erinnert. Das ist natürlich für die Jerusalemer Kirchen charakteristisch, dass sie nicht irgendwo gebaut worden sind, um einer Gemeinde einen Versammlungsraum zu geben, sondern an Orten des Wirkens Jesu. Das wäre auch nochmal ein Unterschied. Und eben, dass diese Vorstellung von Ereignissen, wo sich Offenbarung ereignet hat, das gilt eben wirklich nicht für jede Kirche. Das würde man ja Wallfahrtskirchen vielleicht zuschreiben. Und de facto ja auch gerade die Kirchen der ostkirchlichen Tradition sind ja eigentlich auch in ihrer theologischen Konzeption mit dem Kirchenschiff und dann der Ikonostase, die den Blick auf das Heilige, auf den Altar verdeckt, sind eigentlich in ihrer Architektur auch bewusst der Tempelarchitektur nachgestaltet worden, um so eigentlich zu sagen, wir bilden hier einen neuen Tempel ab.
Danke.
Gut, dann ist die Frage, wo kommen diese Traditionen her? Also wir haben was von einer Geburtstradition Marias gehört, Dinge, die uns im Neuen Testament nicht erzählt werden. Und im Neuen Testament ist als Wohnort Marias ja eigentlich auch eher Nazareth im Blick, oder zumindest der Engel Gabriel erscheint ihr dort. Auch daher kann man sich fragen, wie kommt man hier auf die Idee, dass Maria in Jerusalem geboren ist? Man würde eigentlich eher erwarten, dass sie in Nazareth geboren ist, wo es eine solche Tradition auch gibt. Also auch in der Nähe von Nazareth wird auch eine Geburtstradition Marias bewahrt. Für diese Geschichten ist wichtig das sogenannte Jakobus-Evangelium. Es gibt ja neben den vier Evangelien, die in das Neue Testament eingegangen sind, auch noch eine Menge anderer Evangelien, die teilweise Aposteln zugeschrieben werden, wie eben das Jakobus-Evangelium, und die aus dem einen oder anderen Grund nicht in den christlichen Kanon im engeren Sinne aufgenommen worden sind. Das muss nicht heißen, dass sie heretisch sind, sondern dass man vielleicht einiges an ihnen schwierig fand, oder beim Jakobus-Evangelium ist es gerade gar nicht mal so klar. Und obwohl es auch nicht in den Kanon eingegangen ist, ist es gerade in den östlichen Kirchen oder wird bis heute sehr hoch geschätzt. Und wie wir gleich sehen werden, ist es eigentlich auch die Grundlage nicht nur für die Marienkirchen in Jerusalem, sondern auch für die großen Marienfeste des liturgischen Kalenders, sowohl der östlichen als auch der katholischen Kirche, und hat von daher, obwohl es kein kanonischer Text ist, eine Menge Einfluss gehabt. Und es wird zwar es ist nicht der offizielle Titel sozusagen, den man in den Quellen des Textes gefunden hat, es wird zwar das Jakobus-Evangelium genannt, aber ein Evangelium ist ja eigentlich eine Lebensbeschreibung Jesu. Und das ist dieser Text eigentlich weniger. Man könnte eher sagen, eine Lebensbeschreibung Marias, beziehungsweise ihrer Geburt, ihrer Kindheit. Und es endet dann eben kurz nach der Geburt Jesu. Also von daher ist es hauptsächlich mit Maria verbunden. Und die Erzählung beginnt also damit, dass von dem Ehepaar Joachim und Anna berichtet wird, das wegen seiner Kinderlosigkeit als sündig angesehen wird. Wir hören von Joachim, der im Tempel Opfer darbringen will und dem man sagt, du hast keine Nachkommen. Offensichtlich bist du nicht würdig und es steht dir auch nicht zu, ein Opfer darzubringen. Dann wird gesagt, dass Joachim ganz traurig 40 Tage in die Wüste geht, um eine Lösung für das Problem zu finden und zu Gott zu beten. Und parallel dazu betet auch Anna, die sogar von ihrer eigenen Magd verspottet und als sündig angesehen wird, weil sie keine Kinder hat, und bittet darum, dass sie Kinder bekommt. Und es wird nirgendwo ausdrücklich gesagt, dass das Haus von Joachim und Anna sich in Jerusalem befindet. Aber da Joachim in der ganzen Geschichte immer wieder in den Tempel geht und wieder nach Hause kommt, kann dieses Haus sich eigentlich nur in Jerusalem oder in allernächster Nähe von Jerusalem befinden und sicher nicht in Nazareth, wo man ein paar Tage unterwegs wäre, bis man zum Tempel kommt. Ja, und der Text, den ich hier ausgewählt habe, beginnt also, nachdem die beiden getrennt voneinander zu Gott gebetet haben wegen ihrer Kinderlosigkeit. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihr, zu Anna, und sprach: Anna, Anna, der Herr hat deine Bitte erhört. Du wirst empfangen und gebären, und deine Nachkommenschaft wird in der ganzen Welt genannt werden. Da sprach Anna: So wahr der Herr mein Gott lebt, wenn ich gebären werde, sei es ein Knabe oder ein Mädchen, so will ich es dem Herrn, meinem Gott, als Opfergabe darbringen, und es soll ihm Dienste verrichten alle Tage seines Lebens. Da kommt im Grunde die Parallele zu der Anna oder Hanna, ihrer Namensvetterin Hanna im 1. Samuel-Buch, die ja auch Gott verspricht, wenn sie, wobei die Hanna im Buch Samuel bittet um einen Jungen, nicht um ein Kind im Allgemeinen, aber dann auch eben sagt, dass er Gott geweiht sein soll und dann Samuel ja auch, nachdem er entwöhnt ist, in das Heiligtum in Shiloh bringt. Und siehe, da kamen zwei Boten und sprachen zu ihr: Siehe, Joachim, dein Mann, kommt mit seinen Herden. Denn ein Engel des Herrn ist zu ihm herabgestiegen und hat ihm gesagt, Joachim, Joachim, Gott der Herr hat deine Bitte erhört. Ziehe hinab. Siehe, Anna, dein Weib, hat in ihrem Leib empfangen, oder können es eben auch wird in ihrem Leib empfangen. Und da kann man eben auch noch diskutieren, ob die Empfängnis Marias dann letztlich doch biologisch gesehen auf dem Weg der Natur geschieht oder ob auch Anna sozusagen vom Heiligen Geist, noch bevor sie Joachim wieder getroffen hat, empfangen hat. Und siehe, da kam Joachim mit seinen Herden und Anna stand unter der Türe. Und sie sah Joachim kommen, lief allbald herbei, fiel ihm um den Hals und sprach, jetzt weiß ich, dass Gott der Herr mich oder dich, ist auch im Text nicht ganz klar, reich gesegnet hat. Denn siehe, die Witwe ist nicht mehr Witwe und ich, die Kinderlose, habe oder werde in meinem Leib empfangen. Und Joachim ruhte am ersten Tage in seinem Hause aus. Am nächsten Tag aber brachte er seine Gaben dar, indem er bei sich sprach, wenn Gott der Herr mir gnädig ist, wird mir das Stirnband des Priesters es offenbar machen. Und Joachim brachte seine Gaben dar und achtete auf das Stirnband des Priesters, als er zum Altar des Herrn hinaufstieg. Und er sah keine Sünde an ihm. Diesen Gedanken, dass man sozusagen an der Farbe oder dem Aussehen des Stirnbandes des Priesters ablesen kann, ob Sünde gesühnt ist oder nicht, findet sich auch in späteren rabbinischen Quellen. Da sprach Joachim, jetzt weiß ich, dass Gott der Herr mir gnädig ist und mir alle meine Sünden vergeben hat. Und er stieg hinab vom Tempel des Herrn, gerechtfertigt und ging in sein Haus. Es erfüllten sich aber ihre Monate, wie der Engel gesagt hatte. Und in einigen Handschriften heißt es eben ihre 6 Monate, um dazu zu sagen, auch dass das Kind früher geboren wird. Im 7. oder 9. Monat gebar Anna. Und sie sprach zu der Hebamme, was habe ich geboren? Und die Hebamme sprach, ein Mädchen. Da sprach Anna, erhoben ist meine Seele an diesem Tag. Und sie legte es nieder. Als aber die Tage erfüllt waren, da reinigte sich Anna von ihrem Wochenbett und gab dem Kinde die Brust, und sie verlieh ihm den Namen Maria. Das Kind wurde nun von Tag zu Tag kräftiger. Als es 6-monatig war, stellte es seine Mutter zu Boden, um in Erfahrung zu bringen, ob es schon stehen könne. Und es machte 7 Schritte und gelangte an den Schoß seiner Mutter. Sie aber hob es in die Höhe und sprach, so wahr der Herr mein Gott lebt, du sollst nicht mehr auf diesem Erdboden Schritte machen, bis ich dich in den Tempel des Herrn führen werde. Und sie machte ein Heiligtum in seinem Schlafgemach und ließ nicht zu, dass es etwas Profanes oder Unreines zu sich nähme. Dann rief sie die unbefleckten Töchter der Hebräer und diese sorgten für ihre Zerstreuung. Und als das Kind 3-jährig geworden war, sagte Joachim, wir wollen die unbefleckten Töchter der Hebräer rufen, die mögen jede eine Fackel nehmen und diese sollen brennend sein, auf dass sich das Kind nicht zurückwende und sein Herz nicht vom Tempel des Herrn weggelockt werde. Und er verfuhr in dieser Weise, bis sie hinaufkamen zum Tempel des Herrn. Und der Priester empfing es, küsste und segnete es mit den Worten, der Herr hat deinen Namen groß gemacht unter allen Geschlechtern. An dir wird der Herr am Ende der Tage seine Erlösung für die Söhne Israels offenbaren. Und er setzte es auf die 3. Stufe des Altars und Gott der Herr legte Anmut auf das Kind und es tanzte vor Freude mit seinen Füßchen und das ganze Haus Israel gewann es lieb. Und seine Eltern zogen hinab, verwundert mit Lob und Preis für Gott, den Allmächtigen, darum, dass sich das Kind nicht rückwärts gewandt hatte. Maria aber wurde im Tempel wie eine Taube gehegt und empfing Nahrung aus der Hand eines Engels. Also da haben wir Maria wirklich in einer ganz engen Beziehung zum Tempel, dass sie von als dem Alter von 3 Jahren wirklich im Tempel wohnt. Es wird sehr betont, ihre rituelle Reinheit, die schon vorher im Haus der Mutter gewahrt wird. Und dazu gehört dann auch, dass sie im Tempel Nahrung aus der Hand eines Engels bekommt. Und das ist durchaus nach den biblischen und auch späteren rabbinischen Vorschriften, wer wohin Zugang zum Tempel hat, ist das durchaus hochproblematisch, dass man Maria auf die Stufen des Altars setzen kann. Da durfte außer Priester niemand hin und schon gar keine Frau. Und so haben wir einerseits eben diese Bedeutung des Tempels und andererseits aber auch Dinge, die mit der traditionellen Auffassung des Tempels nicht übereinstimmen. Und darum ist es auch bis heute in der Forschung umstritten, dass einerseits gibt es Forscher, die sagen, dass das es von Judenchristen verfasst ist, weil eben der Tempel so wichtig ist. Und andere sagen, aber das kann nicht sein, denn jeder Jude würde sagen, das geht überhaupt nicht, wie Maria sich hier in das wirklich Allerinnerste des Tempels begibt. Sie bleibt dort dann, wie der Text weiter erzählt, bis zu ihrem 12. Lebensjahr. Es ist schon klar, dass in dem Moment, wo sie ihre Menstruation haben wird, sie nicht mehr dort bleiben kann. Und dann wird eben ein würdiger älterer Mann ausgewählt, Josef, der sie zu sich nehmen soll. Und es ist eigentlich auch klar, weil sie eben die heilige Jungfrau im Tempel war, dass er sie zwar formal heiratet, damit sie sozusagen einen Ort hat, wo sie geschützt leben kann, aber es ist irgendwo klar, dass es nicht passt, mit dieser Frau Geschlechtsverkehr zu haben. Und als Maria dann schwanger wird, macht sich zunächst Josef Sorgen, so wie es auch im Matthäus-Evangelium etwas angedeutet wird. Und noch viel klarer wird es durch den hohen Priester ausgesprochen, der ihr wirklich Untreue vorwirft und er lässt sie dann das Wasser trinken, das prüfen soll, ob sie Ehebruch begangen hat. Und, etwas, was wir aus dem Buch Numeri kennen, um zu prüfen, ob des Ehebruchs verdächtige Frauen schuldig oder unschuldig sind. Das Interessante im Jakobus-Evangelium ist, dass nicht nur Maria, sondern auch Josef dieses Wasser trinken soll. Und beide stellen sich dann als unschuldig heraus und dann geht es weiter mit dem Bericht der Geburt Jesu in Bethlehem. Also von daher haben wir hier einen Text, also der uns überhaupt etwas von der Geburt Marias als etwas ganz Besonderem erzählt, was wir ja aus den kanonischen Evangelien nicht kennen. Und die Gestalt Marias wird ja auch in gewisser Anlehnung natürlich an die wunderbare Geburt Jesu erzählt, wo bei der Unterschied ist, dass Joachim und Anna eben ein altes, kinderloses Ehepaar ist, eigentlich das Modell, was es in der hebräischen Bibel öfter gibt, während ja dann nachher Maria, wenn sie mit Jesus schwanger wird, eine junge Frau und eine Jungfrau sein wird. Und wir hören also, dass das in Jerusalem geschieht und von daher können wir jetzt ein bisschen eher nachvollziehen, warum die Kirche, die an den Bethesda-Teilchen errichtet wurde, der dann als Geburtsort Marias gilt. Und dazu kommt vielleicht auch noch, diese Teiche werden eben die Bethesda-Teiche, manchmal aber auch einfach die Schafsteiche genannt. Also vermutlich haben da Schäfer ihre Herden getränkt. Und von Joachim wird ja auch berichtet, dass er mit Schafen unterwegs ist. Und das war wohl auch so eine Assoziation, dass man eben genau auf diese Ecke gekommen ist, um dort den Geburtsort Marias zu lokalisieren. Und das Kirchweihfest dieser Kirche ist der 8. September, der dann im Kirchenkalender zum Fest der Geburt Marias geworden ist. Also es ist sozusagen sowohl die Geschichte, die hier erzählt wird, als der praktische Grund, die Kirche musste irgendwann eingeweiht werden sozusagen, die also nicht nur einen heiligen Ort, sondern auch eine heilige Zeit, die der Geburt Marias gewidmet ist, geschaffen. Und eigentlich das zweite Datum, das aufgrund dieses Textes in den liturgischen Kalender eingegangen ist, ist eben die Darstellung Marias im Tempel, die am 21. November gefeiert wird. In der katholischen Kirche ist das heute oft gar nicht mehr so im Bewusstsein, obwohl es durchaus Feiertage sind im katholischen Kalender, aber sie sind eben keine staatlichen Feiertage. Und wer nicht sozusagen jeden Tag in die Kirche geht, wird dem wird auch nicht unbedingt auffallen, dass diese Feste sind. In der orthodoxen Kirche sind das Hochfeste, die ganz zentrale Ereignisse im Rahmen des Kirchenjahres sind. Und das Fest der Geburt Marias ist auch direkt am Anfang des orthodoxen Kirchenjahres, das am 1. September beginnt. Und es schließt dann am 15. August mit der Entschlafung und Aufnahme Marias in den Himmel. Ja, und dieser 21. November ist ein Tag nach dem Kirchweihfest der Nea-Kirche, das am 20. November begangen wurde. Und obwohl uns also nirgendwo erzählt wird, ob die Nea-Kirche denn wirklich einem spezifischen Ereignis im Leben Marias gewidmet ist, so mag es sein, dass es diese Darstellung im Tempel war, die auch spezifisch in dieser Kirche erinnert wurde. Und sie ist ja eben auch sehr nahe in dem Ort, wo der Tempel gestanden hat. Es gab sogar Forscher, bevor man eben die Ausgrabungen gemacht hat und die Apsis der Nea-Kirche im Abstand von maximal, würde ich mal sagen, 100 Meter vom Tempelbezirk gefunden hat, gab es auch Forscher, die dachten, dass die Nea-Kirche auf dem Heiligen Bezirk selber gestanden hat, wo heute die Al-Aqsa-Moschee steht. Hatte wohl auch was damit zu tun, dass ja, dieser Vergleich der Kirche mit dem Tempel. Also es ist nicht nur die Bauweise Justinians, die Nea-Kirche mit dem Tempel verbindet, sondern auch hier die Darstellung Marias im Tempel, die reinkommt. Und natürlich muss man auch im Hintergrund halten, dass zur Zeit Justinians ja schon auf dem Konzil von Ephesus das Dogma von Maria als der Gottesgebärerin, der Theotokos, wie es im Griechischen genannt wird, verkündet worden war, wo eben der Streit geschlichtet wurde, ob sie Gott oder nur in Anführungsstrichen den Messias geboren hat. Und damit natürlich die offizielle Marienverehrung noch einen größeren, weiten Schritt gemacht hat. Ja, und dann hatten wir ja noch das östliche Tor, wo uns zum ersten Mal von Sähwulf erzählt wurde. In dem Jakobusevangelium heißt es von der Begegnung der beiden ja nur, also Anna befindet sich, als der Engel mit ihr spricht, in ihrem Garten. Und das heißt dann, als Joachim mit seinen Herden kam, stand Anna unter der Türe. Aber es gibt dann spätere Texte, bei denen diese Türe eben wirklich schon das Osttor des Tempels ist. Und das hat auch einen theologischen Grund, den wir schon ziemlich früh, nämlich schon zur Zeit Konstantins oder kurz danach, bei dem Bischof von Mailand, Ambrosius, in einem seiner Briefe finden. Er schreibt nämlich: Dies ist die Jungfrau, die in ihrem Schoß schwanger wurde, die Jungfrau, die einen Sohn gebar. Denn so steht geschrieben: Siehe, die Jungfrau ist schwanger in ihrem Schoß und gebiert einen Sohn. Ambrosius zitiert ja den Jesaja-Text, wie die Kirchenväter es immer tun, aus der griechischen Bibelübersetzung der Septuaginta. In dem masoretischen hebräischen Text heißt es: Siehe, die junge Frau ist schwanger und gebiert einen Sohn. Und dieses Doppelte, die Jungfrau ist schwanger und gebiert einen Sohn, interpretiert jetzt Ambrosius so. Und sie wird Jungfrau genannt, nicht nur als sie schwanger wurde, sondern auch als sie gebar. Denn sie ist jenes Tor des Tempels, jenes äußere Tor, das nach Osten gewandt ist, und es ist geschlossen. Und niemand soll durch es kommen, denn der Ewige, der Gott Israels, ist hindurchgekommen. Dieser Text aus Ezechiel 44 gehört zu der Vision des neuen Tempels, die Ezechiel hat, wo ja auch beschrieben wird, dass der Thronwagen Gottes, der mit der Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier ausgezogen ist und eigentlich mit ins Exil gegangen ist, auch beschreibt, wie durch das östliche Tor dieser Thronwagen Gottes zurückkehrt. Und das ist dann sozusagen, nachdem einmal wirklich Gott selber durchgezogen ist, soll es geschlossen bleiben. Es ist ein Tor, das, nie, das kein menschliches Wesen mehr betreten darf. Und da steht natürlich, das steht natürlich auch im Hintergrund, was wir dann beim nächsten Mal im Zusammenhang mit dem Ölberg sehen werden, wenn Jesus von Osten durch das Stadttor in die Stadt einzieht, ist das natürlich auch eine Parallele zu dem Thronwagen Gottes, der einzieht. Hieronymus schreibt darüber auch in seinem Text gegen die Pelagianer, der Messias allein hat die Tore des jungfräulichen Schoßes geöffnet. Dies ist das geschlossene Tor, das nach Osten gewandt ist, durch das nur der Fürst eintritt und hinausgeht. Und dennoch ist es immer geschlossen. Bei Hieronymus ist das ein bisschen komplizierter. Also einerseits der Fürst, da müsste man sich also den messianischen König darunter vorstellen, der kann eintreten und hinausgehen und das Tor ist trotzdem immer geschlossen. Und da haben wir eben einerseits, was in dem Ezechiel-Text, den wir gerade schon hatten, wo es heißt, der Fürst, Fürst ist er und sitzt in ihm, Brot zu essen vor dem Ewigen. Von der Halle des Tores soll er eintreten und durch sie hinausgehen. Dann beschreibt Ezechiel aber auch zwei Kapitel weiter das innere östliche Tor, das also das Tor in den Tempel selber ist, in den Vorhof des Tempels selber, das Tor des inneren Hofes, das nach Osten gewandt ist, soll die 6 Werktage geschlossen sein. Und am Schabbat und am Neumondstag soll es geöffnet werden. Und der Fürst kommt von der Halle des Tores von außen und steht am Pfosten des Tores. Und die Priester bringen sein Opfer und sein Ganzopfer dann. Und er wirft sich nieder auf die Schwelle des Tores und geht hinaus. Und das Tor wird bis zum Abend nicht geschlossen. Also dieses Tor wird zumindest gelegentlich geöffnet. Ja, wir sehen hier, dass es Ambrosius und Hieronymus eigentlich weniger um das topografische Tor des Tempelbezirks geht, sondern um die Symbolik, dass dieses Tor, das eben nur durch Gott, durch den Fürsten geöffnet werden darf, dass das geöffnet wird durch die Jungfrauengeburt sozusagen. Also eine allegorische Auslegung dieses Tores. Und das ist schon so ein erster Hinweis darauf, wie im Grunde genommen Maria als Ersatz für den Tempel, als ein neuer Tempel gesehen wird. Und da auch der Gedanke hintersteht, so wie der Tempel die Bundeslade, das Wort Gottes mit den 10 Geboten umschlossen hat, so hat der Leib Marias das fleischwerdende Wort Gottes getragen. Und dieser Vergleich kommt auch zum Ausdruck in dem ältesten und wichtigsten Marienhymnus, dem Hymnos Akathistos, der bei vielen Gelegenheiten in der orthodoxen Kirche gesungen wird und in dessen, wo Maria mit unendlich vielen Dingen verglichen wird. Und in der 8. Strophe geht es eben besonders um den Vergleich mit dem Tempel, wo es heißt, sei gegrüßt, Raum Gottes, den der Raum nicht zu fassen vermag. Sei gegrüßt, Zugang zum unverfügbaren Geheimnis. Sei gegrüßt, den Ungläubigen ein widersprüchliches Gerücht. Sei gegrüßt, den Gläubigen ein unwidersprochenes Rühmen. Sei gegrüßt, du auserwähltes Gefährt dessen über den Cherubin. Sei gegrüßt, du erlesenes Gefäß dessen über den Seraphim. Sei gegrüßt, Unversöhnliches hast du versöhnt. Sei gegrüßt, jungfräulich hast du geboren. Sei gegrüßt, vergänglich geworden ist durch dich unser Vergehen. Sei gegrüßt, das Paradies hast du wieder zugänglich gemacht. Sei gegrüßt, du bist der Schlüssel zu Christi Königreich. Sei gegrüßt, du nährst die Hoffnung auf die ewige Güte. Sei gegrüßt, du jungfräuliche Mutter. Ja, also soweit also auch die Texte, die Übertragung der Tempelvorstellung auf Maria zeigen und die im Hintergrund auch zu den tatsächlich vorhandenen Marienkirchen um den heiligen Besitz stehen. Dazu noch Nachfragen, Anmerkungen? Dort. Ja, Frau Jürich-Simon.
Ich habe noch eine Frage zu dem Text aus dem Jakobus-Evangelium. Ich verstehe nicht, wieso die Anna sich da als Witwe bezeichnet. Ja, also als Kinderlose, das verstehe ich. Aber wieso ist sie da die Witwe? Und Tamar, ob du erklären könntest nochmal, was ist das Stirnband des Priesters? Das finde ich so spannend da und deswegen hätte ich da gerne mal also eine Erklärung, weil das habe ich so noch nie irgendwie gelesen und vielleicht kannst du das nochmal erklären, die beiden Dinge. Ja.
Also ich bin auch ein bisschen über die Witwe gestolpert und vielleicht, weil der Unterschied, das heißt ja, sie sagt, die Witwe ist nicht mehr Witwe und ich die Kinderlose. Vielleicht meint sie gar nicht sich selber mit Witwe, sondern will allgemein sagen, Gott ist in der Lage, alles umzukehren. So wie wir es auch aus den anderen Lobliedern der Frauen, sei es der Hannah im ersten Buch Samuel, kennen oder auch der Maria im Magnificat. Das sind Loblieder, die sich nicht nur auf die spezifische Situation beziehen. Und in dem Sinne auch durchaus andere parallele Situationen mit einschließen können. Und vielleicht hat sie auch, nachdem Joachim in die Wüste gegangen war, war sie sich vielleicht auch gar nicht sicher, ob er zurückkommt. Und hat sich in dem Sinne vielleicht als eine Art Strohwitwe gesehen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, dass sie vielleicht gar nicht weiß, ob sich ihr Mann nur zeitweise von ihr getrennt hat oder einfach vor lauter Kummer wegbleiben wird. Sie in dem Sinne als eine Art Witwe gelten wird. Also das wäre die Möglichkeit. Ja, das Stirnband des Priesters, oder man müsste wahrscheinlich genauer sagen, des hohen Priesters, das wird im Buch Exodus beschrieben, zusammen mit seinem ganzen Kopfputz. Und da steht auch, dass dort der vierbuchstabige Gottesname eingraviert war. Also von daher ist das natürlich ein ganz heiliger Gegenstand, mit dem man vorsichtig umgehen muss, ist völlig klar. Aber die Bibel kennt nichts von einer wunderbaren Kraft, die davon ausgeht, sozusagen. Aber dieser Gedanke, eben wahrscheinlich auch gerade, weil der Gottesname darauf geschrieben ist mit diesem Stirnband der hohe Priester ja auch am Yom Kippur in das Allerheiligste geht und die jährliche Sühne vollzieht, da kommen wahrscheinlich die Gedanken her, dass man an dem Stirnband ablesen kann, ob die Sühne stattgefunden hat oder nicht, weil da eben diese enge Beziehung zwischen den Sühnetätigkeiten und dieser Kleidung des Priesters da ist. Das sind natürlich Dinge, also eben die gibt es auch in der rabbinischen Literatur, und dann wurde eben auch die Frage gestellt im Kontext des Yom Kippur-Gottesdienstes, woher weiß man, ob der Bock für Azazel schon den Fels heruntergestürzt worden ist und woher weiß man, ob die Sünden schon vergeben ist. Da wird auch von einem Band gesprochen, das am Tempeleingang hing und sich dann von Rot auf Weiß färbte. Also es gibt solche Dinge. Andererseits gibt es natürlich auch eine ganz starke Tradition, die große Schwierigkeiten mit solchen Texten hat, dass man an einem Gegenstand ablesen kann, sozusagen, was geschieht. Und man eigentlich der Meinung ist, man muss halt auf Gott vertrauen und das Beste hoffen und kann sowas nicht magisch ablesen. Aber ja, dieser Wunsch, sozusagen eine sichtbare Bestätigung zu bekommen, dass Dinge geheilt, gesühnt sind, steht da offenbar hinter.
Nein, das habe ich auch so gedacht, aber wo ich so dachte, was so ein bisschen fehlt, ist ja irgendwie eine Handlung des Priesters, ja, oder ein Wort des Priesters. So.
Ich denke, also,
sondern das ist die Farbe des Bandes oder also das ist so, nein, das Mystische so daran.
Was jetzt mit Joachim verbindet, ist, dass es eben sein Opfer ist, das der Priester darbringt.
Ja.
Dadurch, wenn genau. In dem Moment sozusagen das Stirnband die richtige Farbe bekommt, kann Joachim das auf sich beziehen.
Ja, sehr wunderbar.
Ja.
Aber schön, aber ich finde, das ist ein schönes Bild. Ja, danke, Tamar.
Gerne. Ja, dann können wir uns mal ansehen, was im Islam mit dieser Geschichte geschieht. Im Koran gibt es eine Sure, die nach Maria benannt ist, die Sure 19. Und da wird zunächst auch die Geschichte von der Verkündigung der Geburt Johannes des Täufers an Zacharias erzählt. Die ist sehr ähnlich dem, was im Lukas-Evangelium beschrieben wird. Und dann, ähnlich wie bei Lukas, geht die Geschichte weiter zu Maria. Und da heißt es dann: Gedenke in der Lesung aus der Schrift Marias, als sie sich vor ihren Angehörigen an einen östlichen Ort zurückzog und sich durch einen Schleier vor ihnen abschirmte, da sandten wir unseren Geist zu ihr. Er stellte sich ihr dar als wohlgestalteter Mann. Sie sprach: Ich nehme Zuflucht vor dir beim Erbarmer, wenn du gottesfürchtig bist. Er sprach: Ich bin der Gesandte deines Herrn. Ich soll dir einen lauteren Knaben schenken. Sie sprach: Wie sollte ich einen Knaben bekommen, da mich kein Mann berührt hat und ich keine Dirne bin? Er sprach: So spricht dein Herr. Es ist mir ein leichtes, damit wir ihn zu einem Zeichen für die Menschen machen und Barmherzigkeit erweisen. Es war beschlossene Sache. Sie wurde schwanger mit ihm und zog sich mit ihm an einen abgelegenen Ort zurück. Die Wehen trieben sie an den Stamm einer Palme. Sie sprach: Wäre ich doch schon gestorben, wäre ich vergangen und vergessen. Da rief es ihr von unterhalb der Palme zu: Sei nicht traurig, dein Herr hat unter dir einen Bach quellen lassen. Schüttle den Stamm der Palme, so wird sie auf dich frische Datteln herabwerfen. Und es wird dann weiter erzählt, wie sie zu ihrer Familie zurückkommt, und wie man ihr Vorwürfe macht, dass sie angeblich unehelich schwanger geworden ist. Und sie weist dann auf das Kind, das dann auch sprechen kann und eben Zeugnis ablegt, dass das alles durch Gottes Wirken geschehen ist. Ja, wir haben in diesem Text einen östlichen Ort, an dem sich Maria durch einen Schleier abschirmte. Und bei ihrer Geburt oder während ihrer Schwangerschaft zieht sie sich noch ein Stück weiter zurück. Dieser östliche Ort tritt sozusagen an die Stelle des östlichen Tores. Aber wir haben hier nichts Mystisches mehr von einem Tor, das sozusagen das Durchbrechen ihrer Scheide ist, die jungfräuliche Geburt herbeiführt, sondern es ist wirklich eher ein Ort, wo man sich in die Einsamkeit, um in Ruhe vielleicht die Dinge zu verarbeiten und in Ruhe die Schwangerschaft zu überstehen und gebären zu können. Diese Bedeutung hat der östliche Ort hier und hat so einerseits eben eine ganz hohe Wertschätzung Marias. Das hatten wir auch beim letzten Mal schon kurz gehört, dass Maria die einzige Frau im Koran ist, die mit Namen erwähnt wird und eben als die Mutter Jesu diese besondere Rolle hat. Und andererseits eben jede allegorische Auslegung dieses östlichen Tores eigentlich implizit. Also man muss die anderen Texte kennen, um es zu begreifen sozusagen, sonst macht der östliche Ort gar keinen Sinn, auf die Weise irgendwo zurückwirft. Aber der östliche Ort hat dann auch in der muslimischen Tradition einen Platz bekommen. Davon erzählt uns nämlich der persische muslimische Wallfahrer Nasiri Husra, von dem hatten wir ja auch schon einen Teil der Beschreibung des muslimischen Heiligen Bezirks gehört. Und hier eben der Teil, wo er über Maria und die Wiege Jesu spricht. Er schreibt: In der Südostecke des Heiligtums, die Gebetsrichtung ist im Süden, weil eben Mekka im Süden liegt, befindet sich der Nordmauer gegenüber ein unterirdisches Bethaus, zu dem man auf vielen Stufen hinuntersteigen muss. Seine Grundfläche misst 20 mal 15 Ellen. Das Dach besteht aus Stein und ruht auf Marmorsäulen. Hier ist die Wiege Jesu aufbewahrt. Sie ist groß und aus Stein verfertigt. Die Leute beten an ihr und ich tat es auch. Man hat sie am Boden befestigt, sodass sie sich nicht bewegt. In ihr ist Jesus als kleines Kind gelegen. Aus ihr hat er zu den Menschen gesprochen. Eben dass er für seine Mutter gezeugt hat, dass sie bezeugt hat, dass sie keine Dirne ist. Sie steht in einer Gebetsnische. An der Ostseite des Raumes befindet sich die Gebetsnische Marias, über sie das Heil. Eine andere Gebetsnische dort ist die des Zacharias, über ihn das Heil. Denn das ist ja die Geschichte, die vorher im Koran erzählt wird, von der Offenbarung des Engels an Zacharias. Die Koranverse, die über ihn und Maria geoffenbart worden sind, stehen über diesen Nischen an die Wand geschrieben. Man sagt, die Geburt Jesu, über ihn das Heil, sei in diesem Haus erfolgt. An einer Säule erkennt man zwei Fingerabdrücke, die aussehen, als habe jemand die Säule mit zwei Fingern angefasst. Maria soll im Augenblicke des Gebärens dahin gegriffen haben. Dieses Bethaus ist bekannt als Macht Issa, Wiege Jesu, über ihn das Heil. Viele kupferne, messingene und silberne Lampen sind hier aufgehängt und brennen in der Nacht. Also nach dem Korantext, wo es eben heißt, dass Maria sich an einen östlichen Ort zurückzog, dann noch weiter zur Geburt an einen abgelegenen Ort, legt sich eigentlich relativ nahe, wenn man sagt, der östliche Ort ist auf dem Gelände des Heiligen Bezirks eben auch die Geburt Jesu zu verorten. Und wenn er hier von einer Säule mit den zwei Fingerabdrücken spricht, ist das vielleicht die Säule, die zur Säule gewordene Palme, die im Korantext erwähnt wird, an der sich Maria bei der Geburt festgehalten. Ja, auch dazu noch einige Bilder. Ja, also hier sehen wir das Osttor, wie es heute ist, seit Jahrhunderten zugebaut. Dann werden wir nächstes Mal noch mehr darüber hören mit dem muslimischen Friedhof davor. In einer weiteren Perspektive kann man es gut vom Ölberg aus so sehen und wird eben in der muslimischen und auch in der jüdischen Tradition das Tor des Erbarmens genannt. Und so sieht es von innen aus. Es ist also keineswegs nur ein Tor, sondern wirklich ein Gebäude, in dessen Inneres also auch als Moschee benutzt wird, die israelische Polizei für einige Jahre geschlossen hatte und die im Jahr 2019 durch die Initiative des muslimischen Waqf geöffnet wurde. Und nachdem die israelische Polizei erst etwas überrumpelt war, hat man sich dann entschlossen, es so zu lassen. Das ist also das Osttor. Dann kann man an der Ostseite der Al-Aqsa-Moschee auch den Mihrab, die Gebetsnische des Zacharias sehen, die hier im Reisebericht erwähnt wurde. Und in der unterirdischen Moschee, der Marwan-Moschee, unter der Al-Aqsa-Moschee, befindet sich eben immer noch die Wiege Jesu. Ja, soweit die anderen Dinge, kommen gleich zur Westmauer. Jetzt gerade ein Problem mit dem Bild. Können Sie mich noch sehen? Gut, denn ich habe.
Ja, wir sehen dich noch. Wir sehen jetzt
Ja,
eine
ich
weiße
versuche
Folie
gerade,
sozusagen.
wie ich das Ganze wieder groß schalte. Jetzt nicht klar. Ich versuche mal diese Sachen alle zu schließen. Hilft das was? Okay, ich denke, wenn man mich sehen kann, lasse ich es, glaube ich, jetzt einfach so. Oder ich versuche noch mal.
Du schließt die Präsentation.
Die Präsentation habe ich schon.
Ach so.
Moment, ne, ah, vielleicht hilft das was. Moment. Also,
Jetzt sehen wir jüdisches Viertel und Felsendom,
ja
also
gut,
die Burg.
dann lassen wir das doch am besten so. Das ist auf jeden Fall besser als einen anderen Hintergrund
Okay.
zu haben. Ich wollte ja sowieso die Texte zu der jüdischen Paralleltradition der Schechina, der Gottesgegenwart an der Westmauer nehmen. Das heißt, wir haben also einerseits christlicherseits und in gewisser Weise muslimischerweise auch weiter tradiert der Gedanke der Verbindung Marias mit dem Heiligtum. Und auch in der jüdischen Tradition will man sich eigentlich nicht damit abfinden, dass Gott nun gar nicht mehr da ist. Obwohl wir ja schon auch gehört haben, eigentlich Ersatz für den Tempel wird das Toralernen, wird das Gebet, aber der Wunsch sozusagen, dass doch auch Gott noch am heiligen Ort selber gegenwärtig ist, ist doch da. Und wir haben rabbinische Texte, die gerade von der bleibenden Gottesgegenwart der Schechina an der Westmauer sprechen. Wobei in den ursprünglichen Texten wohl nicht die Westmauer des Tempelbezirks, die wir heute meinen, gemeint ist, sondern die Westmauer des Tempelgebäudes selber. So haben wir im Midrasch zu den Klageliedern. Nachdem Vespasian die Stadt eingenommen hatte, ließ er die vier Seiten von seinen Feldherren besetzen und wies das westliche Tor dem Araber Pangar an. Im Himmel aber war beschlossen, dass es in Ewigkeit nicht zerstört werden sollte, weil die Schechina im Westen wohnt. Jene nun zerstörten ihren Teil, dieser zerstörte seinen Teil nicht. Oder im Midrasch Tanhuma, Rabbi Shmuel ben Nachman sagte, bevor der Tempel zerstört war, war die Schechina im Innern des Tempels, wie es heißt, in seinem heiligen Tempelinnern. Seitdem der Tempel zerstört ist, gilt, der Thron des Ewigen ist im Himmel. Seine Schechina stieg zum Himmel empor. Rabbi Elazar ben Pedat sagte, ob der Tempel zerstört ist oder nicht, die Schechina wich nicht von ihrem Ort, wie es heißt, der Ewige in seinem heiligen Tempel innern. Warum? Weil es heißt, und meine Augen und mein Herz sollen daselbst sein alle Zeit. Rabbi Acha sagte, niemals wich die Schechina von der Westmauer des Tempels, wie es heißt, siehe schon steht er hinter unserer Mauer. Hier kommt jetzt das Hohelied, das ja in der rabbinischen Tradition als die Liebesgeschichte zwischen Gott und Israel gelesen wird, hinein. Gerade der Geliebte, der sich so verstohlen nähert, da ist, aber sich dann doch nicht zeigen will, das wird hier jetzt auf die Gottesgegenwart an der Westmauer bezogen. Und so heißt es eben auch im Midrasch zum Hohenlied selbst: Mein Freund gleicht einer Gazelle oder einem Junghirsch. Sieht, er steht hinter unserer Mauer, hinter der Westmauer des Tempels. Warum? Weil Gott ihr geschworen hat, dass sie nie zerstört werde. Auch das Priestertor und die Huldatore, die sind an der Südmauer, werden nie zerstört, bis er sie erneuern wird. Und im Midrasch zu Numeri heißt es: Siehe, er steht hinter unserer Mauer. Dies ist die Westmauer des Tempels, die nie zerstört wird. Warum? Weil die Schechina im Westen wohnt. Dieses Wohnen im Westen kommt sicher auch daher, dass das Allerheiligste ja der westlichste Teil des Tempels war. Man ging von Osten hinein, und je mehr man nach Westen gekommen ist, kommt man eben zum Allerheiligsten, wo die Gottespräsenz über der Bundeslade war. Im Midrasch Exodus Rabbah, Rabbi Elazar sagte, die Schechina ging nicht vom Tempel weg, wie es geschrieben steht, meine Augen und mein Herz werden alle Tage dort sein. Rabbi Acha sagte, die Schechina wird nie von der Westmauer weggehen, wie geschrieben steht. Mein Freund gleicht einer Gazelle oder einem Junghirsch. Sie, er steht hinter der Mauer. Und Benjamin von Tudela, der jüdische Reisende während der Kreuzfahrerzeit, beschreibt auch die Westmauer. Er sagt, vor diesem Ort, also dem Felsendom, ist die Westmauer und sie ist eine der Mauern beim Allerheiligsten. Man nennt sie Tor der Barmherzigkeit und dahin kommen alle Juden, um vor der Mauer in einem Hof zu beten. Aber nach der Beschreibung von Benjamin von Tudela klingt es wirklich so, dass es sich um einen Mauerrest auf dem Heiligen Bezirk selber und nicht das, was wir heute als die Westmauer kennen, handelt. Demgegenüber schreibt Schmuel Bar Shimshon einige Jahrzehnte später: Wir traten durch das westliche Stadttor ein bis zum Davidsturm. Von dort geht man weiter, um sich vor dem Tempelhof niederzuwerfen. Wir fielen auf unser Antlitz beim gegenüberliegenden Tor. Das gegenüberliegende Tor ist in der Westmauer. Beim Fundament dieser Mauer bemerkt man eine Art große Halle, die sich im Fundament des Tempels befindet. Das ist offensichtlich ein unterirdischer Raum und vermutlich ist das die sogenannte Höhlensynagoge, die in manchen Texten aus der Kairoer Genisa, die zeitgenössisch etwa sind, berichten, dass die Synagoge der jüdischen Gemeinde von Jerusalem sich dort befunden hatte. Zwar wohl eben ziemlich nah an der Stelle des Allerheiligsten, aber eben in einem unterirdischen Raum. Und alle diese Texte, die sich ursprünglich eben wohl auf die westliche Mauer des Tempels selber beziehen, werden dann spätestens ab dem 16. Jahrhundert auf die Überreste der westlichen Umfassungsmauer des Tempelbezirks übertragen. Das ist nämlich das, was wir jetzt hier sehen können. Das war dieses kleine Stück Mauer von der Westmauer, war das einzige, wo nichts vorgebaut worden war. Die Mauer geht de facto noch weiter nach Norden hin, aber da sind halt überall Häuser vorgebaut und man kann nichts mehr davon sehen. Es gab nur diesen Teil. Und auch davor befand sich das Maghrebinerviertel, wo Soldaten aus dem Maghreb, aus Nordafrika, sich niedergelassen hatten, die mit Saladin gekommen waren und gegen die Kreuzfahrer gekämpft haben. Und das sah noch Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, sah das noch so aus, wo man eben die großen herodianischen Quadersteine noch sieht, aber auch sieht, dass das nur ein kleiner Raum und nicht eine Gasse war, wo man sich zum Gebet versammelt hat. Eben links vom Bild beginnt schon das Maghrebinerviertel. Und zu dieser Zeit, wo es wohl auch mehr ein Ort für individuelle Gebete war, während man die Gemeindegebete in den Synagogen abgehalten hat, war es offensichtlich auch noch nicht so problematisch, dass Männer und Frauen ohne eine größere Trennung voneinander gebetet haben, sondern das war wohl relativ spontan gehandhabt. Und so sah das eigentlich aus bis 1967. Andererseits zwischen 1948 und 67, während die Altstadt unter jordanischer Herrschaft war, war es für Juden, zumindest für israelische Juden, nicht möglich, dorthin zu kommen. Und es ist dann während des Krieges im Juni 1967, als die israelische Armee zusammen mit dem Westjordanland auch die Altstadt erobert hat, wurde noch während des Krieges auf Anordnung des Bürgermeisters Teddy Kollek das Maghrebinerviertel zerstört. Die Familien haben ein paar Stunden Zeit gehabt, um ihre Sachen zusammenzusuchen und wegzugehen, um vor der Mauer jetzt einen breiten Platz zu bekommen. Und so sieht das also heute aus, eben mit einem engeren Teil davor, der als Gebetsraum gilt und der eben auch in einen Männer- und Frauenteil geteilt ist und davor der breitere Platz, der wird auch für säkulare Zeremonien wie für Soldatenvereidigungen, Gedenkfeiern benutzt. Und hier sehen wir die Holzrampe, die inzwischen für Nichtmuslime der einzige Zugang zum Heiligen Bezirk oben ist.
Wir sehen, Tamar, wir sehen noch die Folie jüdisches Viertel und Felsendom vor 48.
Wie kriege ich das hin? Machen wir nochmal Stopp. Oh, jetzt habe ich wieder ein normales Bild. Vielleicht klappt es dann, wenn ich jetzt wieder neu teile. Bewegt es sich jetzt?
Ja,
Gut,
das
also hier
geht.
die Westmauer eben mit dem beengten Raum davor, wie es bis 1967 war. Dann die Störung im Juni 1967 und das heutige Aussehen eben mit dem engeren Teil der Gebetsfläche ist und dem äußeren für sonstige Veranstaltungen auch. Hier ein Blick auf die Männerseite, offensichtlich an einem Regentag, wo kaum jemand betet. An den jüdischen Feiertagen ist natürlich enorm viel dort los. Auch auf der Frauenseite, das sind normalerweise individuelle Gebete, aber es gibt ja auch die Gruppe der Frauen an der Westmauer, die auch gemeinsame Toralesungen dort abhalten, nicht immer zur Begeisterung der Herren, die daneben stehen. Südlich davon geht die Westmauer noch weiter. Das ist eben inzwischen durch Ausgrabungen freigelegt worden. Und da sieht man auch die Mauer noch viel tiefer gehen. Das ursprüngliche herodianische Straßenniveau war eben viel tiefer als das heutige. Und da, wo man hier diese zusammengeklappten Sonnenschirme sieht, das ist vor einigen Jahren eingerichtet worden als eine Gebetsfläche für die nicht-orthodoxen Richtungen des Judentums, wo auch Frauen und Männer gemeinsam beten können. Die wird durchaus für Bar- und Bar Mitzwa-Feiern genutzt, ist aber nicht so häufig frequentiert wie sozusagen die offizielle Westmauer eben ein Stück weiter nach Norden hin. Und so sieht das Ganze dann zusammen mit der Südwand aus, wo wir dann auch die Kuppel der Al-Aqsa-Moschee sehen. Und es kommt dann die heutige Stadtmauer, kommt hier dazwischen. Die Südmauer geht noch ein Stück weiter, bis sie dann an die Ostecke kommt. Ja, soweit die Bilder und die Texte zur Westmauer. Sind dazu noch Nachfragen, Anmerkungen? Sieht nicht so aus. Ja, also ich denke, wir haben eine breite Palette dessen gesehen, was sich um den Heiligen Bezirk entwickelt hat und ja, wie viele Gedanken eigentlich dieser Ort sowohl eben rein spirituell, aber dann auch praktisch finden kann. Herr Haller, Sie melden sich.
Ja, diese Schirina, also es ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, Gottes Gegenwart und die ist weiblich konnotiert.
Die ist bitte?
Die Schirina, die ist weiblich konnotiert?
Ja, ja, also die A-Endung ist im Hebräischen immer ein Zeichen für eine weibliche Endung. Und das geht wohl schon zurück. Und die Shechina ist im Grunde genommen, sie wird dann auch, sie ist einerseits die Präsentation Gottes, aber wird auch immer wieder mit dem Volk Israel identifiziert. Man könnte sozusagen, das ist so die Schnittstelle, an der sich Gott und Israel treffen. Und diese gerade weibliche Identifizierung fängt schon in prophetischen Texten an, wo Jesaja ja gelegentlich von der Tochter Zion spricht, auch gerade in seinem Spott über die Assyrer, die versuchen, Jerusalem zu erobern und denen es nicht gelingt, wo er eben sagt, die Tochter Zion spottet über euch. Und in der anderen Richtung kommt es dann in den Klageliedern, wo eben auch von der Tochter Zion, die aber jetzt eben zerstört da sitzt und klagt über den Verlust, gesehen ist. Und auf diesen Vorbildern in der Bibel, die letztlich die Stadt Jerusalem und das Volk von Jerusalem und das Volk Israel als eine Frau darstellen, hat sich dann wohl auch die Vorstellung der Shechina weiterentwickelt.
Kann man denn tatsächlich sagen, dass in der Gottesvorstellung von ja, welcher jüdischen Richtung auch immer, tatsächlich da das Ganze vielleicht nicht so explizit männlich tatsächlich gesehen wird, sondern tatsächlich auch eine weibliche Vorstellung von Gott da vielleicht auch nur implizit drin ist?
Doch, auf jeden Fall. Und das kommt ja auch, die Tora ist ja auch weiblich. Und die Übertragung im Buch der Sprüche wird ja auch erwähnt, die Weisheit, die vor Gott spielt, die ist weiblich. Auch im Hebräischen. Und das sind alles diese Figuren, die sich zusammenziehen. Und Man könnte in gewisser Weise auch sagen, dass die Schechina das weibliche Pendant zu dem Messias, der immer männlich ist, und die sich eigentlich ergänzen, also nebeneinander stehen. Und dann letztlich ist es ja auch klar, denn so, na, natürlich vorherrschend sind in der Bibel männliche Gottesvorstellungen, aber natürlich ist jedem Theologen klar, dass Gott weder Mann noch Frau ist und von daher natürlich auch männliche und weibliche Elemente übernommen werden. Es gibt ja auch prophetische Texte, die Gott mit einer gebärenden Frau vergleichen oder einer umsorgenden Mutter. Also da sind eine Menge auch solcher Vergleiche gibt es dann. Gut, dann haben wir nächstes Mal den Ölberg, den wir schon mit dem Osttor so ein Stück weit vorbereitet haben, dass er die Verbindung zwischen dem Ölberg, der im Osten liegt, und dem Heiligen Bezirk ist. Dann wünsche ich eine gute Woche und